Hallo, liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen. Es ist doch so schön, dass ihr wieder dabei seid an einem grünen Donnerstag, würde ich sagen. Grünen Donnerstag. Heute wird Brot gebrochen und nochmal ordentlich Abendmahl gefeiert. Hallo Jan, wie geht's dir?
Ja, also grün kommt ja von Greinen, ne? Ich habe mir in der letzten Nacht irgendwie eine fiese Erkältung gefangen. Es ist also wirklich unpassend wie selten.
Es ist, ja wirklich ist traurig.
Ich habe mir ein paar Taschentücher zurechtgelegt, Clemens. Ansonsten bin ich also on fire natürlich. Es geht um alles, es geht ums Ganze. Wenn ich heute, wann dann? Ja. Brot brechen, Ölberg, beten, wachet und bleibet, heute. Das ist heute.
Geh noch mal zur Apotheke und lass dich voll schmeißen mit irgendwas.
Schmeiß du dich voll. Gucke ich noch gerade aus eigentlich schon, ne? Das ist ja wichtig.
Autofahren im Boden schon.
Ja, ich lache noch. Wir sind zu dritt heute.
Wir sind zu dritt.
Also nicht meiner Krankheit geschuldet, sondern so wirklich zu dritt. Du hast
nicht deiner Krankheit geschuldet, das stimmt.
Nein, wir sind
keine gespaltenen Persönlichkeiten.
Nee, das war übrigens Wolfgangs Stimme, nur mal, um schon mal reinzukommen. Wolfgangs Stimme war das. Wolfgang Pfeiffer. Wolfgang, wie geht's dir?
Ja, den Umständen entsprechend.
Wolfgang ist auch nicht so fit derzeit, also wir haben hier ein Lazarett, aber Wolfgang habe ich vor 2 Jahren kennengelernt. Wolfgang, eigentlich bist du vor 2 Jahren auf mich zugekommen, als wir uns auf irgendeinem Social Network gefunden haben. Und dann haben sich so viele Dinge sind dann zusammengekommen und jetzt würde ich sagen, haben wir ein freundschaftliches Verhältnis, oder?
Also wir haben uns gefunden, klingt auch schon gut, da bin ich direkt neidisch, denn Wolfgang, wir haben schon ein paar Mal miteinander gechattet, aber sehen tun wir uns und so sprechen live tun wir uns heute zum ersten Mal.
Das ist wahr und das freut mich auch sehr und ich kann dem nur beipflichten, was der Clemens gesagt hat. Wir haben uns gefunden und über den Clemens habe ich dann auch dich, Jan, gefunden und jetzt sitzen wir hier zum ersten Mal zu dritt zusammen.
Ja, das ist schön. Ja, nun, mittlerweile sind Wolfgang und ich auch Kollegen in einer Firma. Wir arbeiten gemeinsam. Er ist in der Glaubensdenker-Redaktion mit dabei, mit der Lena zusammen. Grüße, Lena.
Applaus.
Grüße an die Lena.
Genau. Und ich habe mir gedacht, Mensch, Wolfgang, eigentlich wäre es doch mal Zeit, dass du hier reinkommst, weil du machst ja auch noch andere Podcasts und über das über die Arbeitswelt, Expedition Arbeit nennt sich das. Also das heißt, du hast ja auch noch sowieso so ein Podcast-Fable und dann bist du auch noch evangelisch. Also irgendwie, ne?
Das ist, also da kommt alles verrückt. Zusammen. Da
kommt echt alles zusammen. Das ist echt cool.
Das ist Wolfgang. Auch das noch.
Ja, wie gut. Ja, und Wolfgang, du bist quasi, also du hast ja jetzt Glaubensdenker auch schon öfter gehört und so und die Aufgabe war, Wolfgang bringt ein Thema mit. Wolfgang, was ist dein Thema heute?
Mein Thema heute ist das bevorstehende Osterfest. Ich finde das total crazy. Ich war gerade kurz mal noch was einkaufen und habe mir gedacht, Donnerwetter, was ist hier los? Das ist, man merkt, dass was bevorsteht, aber so richtig festlich ist das nicht.
Stimmt irgendwie, ne?
So richtig, also ich bin sehr festlich. Ich habe mich mit Organisten und Chören und MessdienerInnen, ich bin unfassbar festlich. Es hängt drauf, es kommt ein bisschen drauf an, wo man so hinguckt, glaube ich.
Das mag sein, ja.
auf RTL zum Beispiel wird gerade so eine, auf RTL wird, glaube ich, was wird heute oder morgen, so eine Riesenshow gemacht, wo so ein Lichtkreuz durch die Gegend geschleppt wird, ne?
Die Passion.
Die Passion, ja. Christi. Ja, aber du hast recht, so richtig ankommen tut's nicht, ne? Also so wie Weihnachten, das ist es nicht gefühlt, ne?
Nee.
Nee, irgendwie nicht. Man ist auch in einer anderen Phase irgendwie. Man ist gestresster, man ist mitten im Anfang oder beginnend zu mitten des Jahres. Es schließt nicht ein Jahr ab wie vor Weihnachten, wo man das Gefühl hat, ah, jetzt mal ein bisschen Seele baumeln lassen, sondern man hat das Gefühl, jetzt kommt Ostern und danach geht's weiter. Ne? Also das ist irgendwie
Nee,
so ist es bei mir an. Ne?
Also da habt ihr wirklich auch was, das habt ihr falsch gemacht. Denn, also ich bin unfassbar gut vorbereitet. Ja, ich bewerte das. Ich bin unfassbar gut vorbereitet. Wer
hatte das wirklich?
Ja, ich bin 40 Tage lang, habe ich mich vorbereitet, da wurde gefastet, da wurden Texte gelesen, die wirklich krass sind, gerade die Bibelstellen dieser Karwoche seit Montag, die bereiten einen schon sehr darauf vor, dass jetzt es hier ums Ganze geht, ums Eingemachte, finde ich. Also, herzlich willkommen in meiner Welt, man kann vorbereitet sein auf Ostern und es wird ein wildes Fest, das geht heute los und ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, 3 Tage. Bis zur Osternacht und Ich sage euch, das wird ein Gänsehautmoment, wenn ich vom Osterfeuer die Kerze, und es ist nur die Kerze, diese eine Kerze, die Osterkerze alleine, ein dürres, dünnes, kleines Lichtlein in dieser großen Halle, in der düsteren Halle, und dann das Lumen Christi, wenn es dann langsam weitergegeben wird von Mensch zu Mensch und sich verbreitet, das ist, boah, da freue ich mich jedes Jahr aufs Neue.
Er ist aufgestanden, Wolfgang. Also nicht der Jan, sondern der Jesus. Das, also diese Auferstehung. Ja, Wolfgang, was sagt denn das? Wie spricht dich das denn an? Wie verstehst du die Auferstehung eigentlich?
Ja, mich spricht das schon sehr an. Also ich bin ja auch praktizierend evangelisch und von daher ist Ostern eigentlich, deswegen habe ich ja auch das Thema eingebracht, ein großes Fest. Ähnlich so in der Festhöhe dem Weihnachtsfest, obwohl ich genau, das war ja diese Beobachtung, diese Festlichkeit nicht gespürt habe. Ich habe einfach nur gesehen, es ist ein Donnerstagmorgen und die Leute, die rennen wieder da rum, als stünde der Weltuntergang bevor.
Und die Regale könnten leer sein.
Die Regale könnten leer sein. Und ja, und diese Festlichkeit, die der Jan ja gerade so angesprochen hat und die ich eigentlich auch so, die ich so in mir tief empfinde, die habe ich halt nach außen nicht gespürt.
Aber warum empfindest du denn so viel Festlichkeit? Also was triggert dich gerade? Was ist das, was dich so, woran denkst du, wenn du an Auferstehung denkst?
Ja, das ist ja so, so was Hoffnungsvolles. Ich meine, wir haben ja so, auch so ein Kirchenjahr, das sich ja an verschiedenen Meilensteinen entlang hangelt. Und und das ist halt ein ganz besonderes Ereignis. Also da liegt ja ganz dicht vieles zusammen. Also da liegt der Karfreitag, der ja doch eher so mit düsteren Gedanken verbunden ist, so jetzt ist alles vorbei, Kreuzigung, alles sehr brutal, martialisch, Folter, also einfach schrecklich. Und dann quasi durch die Nacht hindurch bis zum Ostersonntag und dann kommt dieses Ereignis, das man dann mit der Auferstehung feiert. Und das ist schon ein ganz besonderer Moment. Es ist auch sehr dicht, weil diese Dunkelheit und dieses Helle, das liegt so dicht zusammen und da macht man so eine Reise durch. Also das beginnt ja heute mit dem grünen Donnerstag und dann geht's erstmal so ordentlich in den Keller und dann dann geht's halt richtig hoch.
Das mit dem Keller, das sagen die Kinder, sprechen das immer ganz gut an, das mit dem Keller. Wir hatten vor einer knappen Woche in so einem kleinen Kindergottesdienst, da wurden Geschichten für Kinder vorgelesen. Und es wurde so ein bisschen der Palmsonntag dargestellt, also dass bevor alles losgeht, bevor die ganze Chose richtig den Bach runtergeht für Jesus und die, sagen wir mal, die Mächtigen aufhorchen, so ein Palmsonntag, wo dann Jesus mit dem Eselchen auf den Klamotten der Leute palmwedelnde Menschen, die beobachten, wie er auf dem Esel da entlang schreitet und alle sagen Him und in König schreien und alle sagen wow. Und die Mächtigen sagen, wow, das ist jetzt ein bisschen schräg. Ich glaube, wir müssen dann doch mal intervenieren. Und da sind die Kinder, und das ist in dem Gespräch, wenn man Kindern das bespricht, wenn man den Kindern dann erzählt, ja, und danach kam dann der Moment, wo dann Menschen Jesus angeklagt haben und dafür gesorgt haben, dass er ans Kreuz kommt, das ist ein unglaublich düsterer Moment für Kinder. Also die verstehen das nicht. Die regen sich echt auf. Die sagen, das kann doch nicht wahr sein. Warum wurde er an Kreuz? Er hat doch gute Sachen gemacht. Warum wurde er denn an das dämliche Kreuz genagelt? Das kann doch echt nicht sein. Und ich finde das so schön, diesen Moment, und gleichzeitig so schwierig, weil man ihnen ja die damalige Situation erklären muss. Und in der damaligen Situation redet man so gern von Juden und von Römern. Und dann wird es schwierig, weil man da ja nicht sagen will, die bösen Juden waren schuld, das waren sie ja nicht, sondern man muss ja sagen, es waren bestimmte Menschen innerhalb einer Gesellschaft schuld. Also das finde ich unglaublich schwierig, das muss man auch, das wird im Gespräch dann sehr schwierig, dass man so nicht versuchen will anzufeinden, sondern sagen will, das sind die Bösen gewesen, sondern eigentlich mehr erklären will, die Menschen hatten Angst, diese mächtigen Leute, die hatten Angst um ihre Daseinsberechtigung und ihre Wirkkraft Und dann kam so ein Mensch, der hatte diese unglaubliche Wirkkraft und das sorgt immer für erstmal Ablehnung. Um es so ein bisschen wertfreier zu darzustellen, was dann das Ganze wieder so eine, ja, so eine selbstverständliche Geschichte macht. Also irgendwie ist es doch selbstverständlich in unserem Leben, dass wenn jemand so ein mächtig, wenn jemand mit den Mächtigen konkurriert, einfach nur deswegen, weil er Stahlkraft hat, dass er meistens dann ins Gefängnis kommt.
Ja, oder auch einfach, also es gibt einen prominenten Vertreter, Nawalny.
Nawalny, ich hatte den Kopf, ich wollte nicht sagen, aber jetzt hast du es gesagt, okay.
Ja, ich finde das, also man kann mit diesem Opfergang, den wird er gehabt haben, der wird diese Idee von, ich für etwas Größeres gehe ich zurück nach Russland, der war nicht in Russland. Der hätte einfach im Exil bleiben können. Bewusst, also sehenden Auges, hat er das Risiko, inhaftiert zu werden und auch das Risiko, von diesem Machtapparat in Russland ermordet zu werden. Das hat er in Kauf genommen. Also diese Mechanismen, die damals Jesus in den Tod gebracht, ans Kreuz gebracht haben, die gibt es nach wie vor. Die gibt es nach wie vor.
Und wie ist Nawalny auch irgendwie wieder auferstanden? Also würdet ihr sagen, die Geschichte könnte man auch so weiterdrehen, dass was von ihm auferstanden ist?
Nawalny wird auferstanden sein. Nawalny war ein gläubiger Christ, ein orthodoxer Christ, der, ich kriege es jetzt nicht hin, irgendwo, es gab ein Zitat, das wurde ihm zugesprochen. Mhm. Das hat er irgendwie, glaube ich, sogar in einem Interview, also müsste man googeln können, hat er gesagt, er kann sich die Bibel ist ihm eine Quelle. Eine Kraftquelle. Es war ein gläubiger orthodoxer Christ.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass seitdem auch wieder dieses Thema Widerstand, der sich auch in Russland regt, nochmal präsenter ist. Das ist ein Gefühl, das ist eine Beobachtung, kann das nicht belegen, aber man hat ja lang gefühlt so die Meinung gehabt, naja, Russland, das ist abgeschrieben. Da die folgen alle blind ihrem Putin, weil sie halt auch einfach keine Informationen von außen bekommen. Aber es gibt eben doch den Widerstand. Es ist mühsam, weil die Presse halt einfach gleichgeschaltet ist. Aber trotzdem diese Hoffnung ist da. Also solche Leute wie Nawalny, die zurückgehen, obwohl sie vielleicht im Exil bequemer gehabt hätten und vor allem überlebt hätte. Aber da gehen Leute zurück, da nehmen Leute ein Risiko auf sich, bis hin ermordet zu werden, um halt einfach zu sagen, also Putin ist nicht Russland und Russland ist nicht Putin.
Ja, das ist wichtig zu sagen, das glaube ich auch. Also vieles wissen wir nicht, es ist ja sehr unter der Decke, das ist ja sehr eine Bubble. Was wissen wir? So viel Berichterstattung gibt's ja gerade gar nicht. Aber Hoffnung ist, glaube ich, der Stichwort. Hoffnung ist das Stichwort des Tages. Ganz sicher.
Gut, da reden wir jetzt wieder über das Thema, Link zu Zivilcourage und Links zu anderen Dingen, wie Barmherzigkeit und Hoffnung. Ich finde diese Geschichte Jesus, ich habe mich in der Tat dieses Jahr, muss ich zugeben, ein bisschen mehr mit dem ganzen Thema beschäftigt. Ich gebe es ja zu, ne? Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht über dieses Auferstehungsthema. Nicht nur, weil du letzte Folge, wo du dich aufgeregt hast, dass es sehr infantil wäre, was ich da von mir gegeben habe. Natürlich habe ich mich darüber Gedanken gemacht. Nichtsdestotrotz immer wieder überlegt, wie abgefahren ist das eigentlich, dass man, egal wie wahr oder nicht wahr diese Geschichte ist, aber diese Geschichte erzählt und was für eine unfassbare Wirkkraft die immer noch hat. Also dieses Kreuz, Nagel an Kreuz, also auch das, was die Kinder auch sagen, boah, der wurde ja richtig dran genagelt. Der muss ja richtig gelitten haben, Menschenskind. Und dann danach dieses Auferstehen, wo dann auch die Kinder sagen, why, vielleicht ist der ja gar nicht gestorben. Vielleicht hat er die ganze Zeit noch gelebt, er hat sich totgestellt, der hat nur so getan, als wäre er tot. Also dann die abgefahrensten Geschichten dabei rauskommen, aber was hängen bleibt ist, irgendwie ist es weitergegangen. Voll geil. Es ist weitergegangen. Es ist nicht vorbei mit der Story. Ah, jetzt ist er abgekratzt und vergraben. Und das finde ich, Und dass das so explodiert und die Leute so dermaßen darauf reagieren, finde ich faszinierend. Das muss was Evolutionäres haben. Ich weiß auch nicht warum. Sonst würden wir nicht da dermaßen so drauf resonieren, habe ich das Gefühl. Mhm. Sie wird nicht alle Affen.
Eine Metapher, die gerne genutzt wird, um Kindern das zu erklären, um irgendein Bild, irgendeines anbieten zu können, das ist die Metamorphose der Raupe zum Schmetterling.
Ah, auch schön, ja, stimmt.
Also die Raupe hat mit dem Schmetterling physiognomisch ja wirklich nichts gemein. Ne? Meine Güte, was können Raupen hässliche Viecher sein? Also Maden, ja. Und was für schöne Falter kommen da doch irgendwie
manchmal. Ich sagen, Jesus war hässlich? Nein, das macht jetzt.
Hat er das gesagt? Hat er nicht gesagt.
Hat er nicht gesagt.
Nee. Es ist ein Wunder. Also man kann, es ist ein Wunder. Ein sehr, sehr wirkmächtiges Wunder. Voller Hoffnung.
Ja, so einmal durch den Keller und dann zur Schönheit.
Wolfgang, was löst das denn in dir drin auf? Ich kenne dich ja jetzt als ein sehr zugewandter, lebenszugewandter Mensch, der super neugierig ist. Ne? Aber was löst das? Also du bist ja auch aber vernunftsbegabt, ne? Kopforientiert.
Danke.
Guckst dir die ganzen Dinge so an.
Das sind Zusprüche, Clemens. Du verteilst hier Komplimente, die
ihresgleichen
suchen.
Und jetzt ist es so, dass du mit Glaube und Auferstehung zu tun hast. Wir sind ja beim Glaubensdenkern immer noch, ne? Also das ist nun mal so. Ich kann nicht raus. Aber was löst das in dir aus, die Geschichte? Also bist du, wie wahrhaftig bist du dran an der Geschichte? Was glaubst du? Wo würdest du sagen, es ist nicht Glaube, sondern ein bisschen Dramaturgie in der Geschichte, wo ich jetzt sagen würde, ach, das schiebe ich mal zur Seite. Wo ist der Kern für dich? Hast du das für dich mal irgendwie reflektiert?
Naja, einerseits bin ich in so einer christlichen Tradition groß geworden. Von daher, ich kann mich bis in meine Kindheit zurückerinnern, dass dieses Ereignis gefeiert wurde, dass diese Geschichte erzählt wurde, dass diese Erinnerung einfach immer lebendig gehalten wurde. Deswegen war das so etwas, was jetzt so aus meiner Lebenserfahrung einfach selbstverständlich immer dabei war. Und diese Faszination, die hat sich für mich bis heute erhalten. Einfach zu sagen, hier war jemand, der ja letzten Sonntag, beim Sonntag noch groß bejubelt wurde und dann wenige Tage später bespuckt, verhaftet, gefoltert, getötet wurde. Und dann zwei Tage drauf feiern wir Ostersonntag und die Auferstehung, und es hat sich etwas erhalten, das man sich bis heute erzählt und auf dessen Tradition sich eine Kirche, und zwar jetzt nicht die Kirche als Institution, sondern eine Gemeinschaft von Menschen weltweit baut, die sich unter dieser Idee verbunden fühlen. Das ist halt für mich was ganz Besonderes. Und auf der anderen Seite, ich meine, so ein bisschen habe ich ja beruflich mit Storytelling zu tun. Für mich ist das einfach auch eine großartige Story. Einfach eine Story, die bewegt und die offenbar ja auch viele Menschen im Positiven wie im Negativen mitnimmt. Also ich meine, es gibt viele, die sich unter dieser Idee heute versammeln noch. Und es gibt aber gerade in unserem Land mindestens genauso viele, die sich trefflich darüber aufregen können. Und es ist ja schon fast heute ein bisschen verpönt, wenn man als denkender Mensch sich überhaupt noch mit diesen Ideen befasst. Also da haben wir dann wieder auch das Thema, da schließt sich der Kreis zwischen dem Glaubenden und dem Denkenden.
Und Wolfgang, das ist ja nicht nur irgendein Narrativ, Storytelling, sondern es ist ein Narrativ, das den Anspruch hat, dich zu adressieren. Mhm. Und in dem Moment, in dem ein Mensch in der Lage ist, das Geschehen, das da erzählt wird, auf sich zu beziehen und sich vorzustellen, dass da passierte für mich heute, dann bekommt das eine Unmittelbarkeit, der man sich kaum entziehen kann. Mhm. Also wenn du einmal den kleinen Zeh in dieses Wasser gehalten hast.
Wieder dieser Zeh da.
Du wirst mitgenommen, mitgerissen. Also es ist
das
sein.
Das war gerade ganz geil. Das hat mich getriggert, dass für mich, dass die Geschichte für mich ist. Also dass das, wie genau meinst du das mit dem für dich? Also das heißt, dass ich mich retten kann, dass ich gerettet werde, dass ich Hoffnung für mich haben kann?
Ja, Hoffnung. Der Schöpfer von's Janze, von der Ganze, ja. Von allem, ja. Dein Schöpfer. Du bist ihm so wichtig, dass dieses österliche Geschehen für dich geschehen ist. Du bist adressiert. Es ist zu deinem Heil, damit du keine Angst haben musst. Damit du dich geliebt und getragen weißt von etwas, was so, so mächtig ist und so voller Liebe und Lebenslust für dich ist, dass dein Sterben und dein Leiden aufgehoben sein wird.
Das heißt diese Geschichte ist das große Aber. Weißt du, du kennst ja den Satz, wenn so ein Satz vorne dran kommt, dann kommt das Aber, dann zählt das, was vorne dran nicht mehr kam. Das ist so wie, ja, Gott hat gestraft, aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist er nämlich für die Liebe und für die Hoffnung da. Weil ich habe immer das Gefühl, weil du kennst ja das alte Testament, dieser strafende Gott, der löst sich darin komplett auf. Also ich meine, der ist ja nicht mehr vorhanden. Da geht es ja um der liebende Teil, du bist gewollt, du bist auf dieser Welt gewollt, deswegen kannst du andere Menschen auch lieben, weil ich das in dir weitertrage und diese Flamme in dir entzünde, dass du überhaupt in der Lage bist, das zu tun, diese Nächstenliebe zu spüren. Das ist ja die Story dahinter. Du willst ja eigentlich, dass du jemanden entflammst und sagst, ey, du bist auch warm. In dir steckt Wärme und das Wärme ist was Göttliches. Das ist ja was, was man vermitteln will. Und vorher war es ja dieses kalte, der Gott ist ein strafender Gott. Also das heißt, eigentlich ist diese Auferstehungsgeschichte das große Aber nach dem Komma, ne?
Nee, jetzt fällst du fast selbst in die eigene, in das, was du vorhin als Falle beschrieben hast.
Ja, erzähl.
Das würde bedeuten, der Gott des Alten Testaments, des jüdischen Tanachs, sei der kalte, strafende, böse. Nein, 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 der war von Leidenschaft entflammt, auch im Alten Testament, immer wieder. Immer wieder gibt es Geschichten von,
er
führt sein Volk in die Wüste, um es zu werben. Wie so, so eine Brautwerbung, richtig. Nein, nein, es ist der leidenschaftliche Gott, der vielleicht dann auch in Leidenschaft
mal ein bisschen wütet.
Dann mal sagt, so Leute, bis hierhin und nicht weiter. Ne? Also Leidenschaft, das ist ja Energie und da schlägt man über die Stränge links und rechts und es ist ein Geben und Nehmen. Aber, ich gebe dir recht, am Ende ein Aber, wir sind bei aller Selbstverantwortung, gibt es diesen ewigen Bund, so heißt es in jedem Hochgebet, dies ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes und das gilt jetzt einfach. Dieser Bund, dieser Kelch, das, was wir heute Abend, Gründonnerstag beim Abendmahl feiern, das ist das Zeichen des neuen und ewigen Bundes. Ewig, das gilt jetzt. Dieses Aber, dieses Hoffnungsfrohe, dieser Zuspruch, dieses Dennoch, trotz der ganzen Kacke, die passiert, trotzdem sind wir geliebt und haben die Heilszusage des ewigen Lebens, wenn wir vertrauen und glauben. Ja.
Wolfgang, glaubst du daran? So richtig innig?
Ich würde schon sagen, ja. Ja, weil das hat sowas, dieses Persönliche, von dem der Jan gerade gesprochen hat, das ist das Besondere, weil man könnte ja auch einfach so aus dem Narrativ jetzt erwarten, dass da was ganz anderes passiert, dass dann wirklich so am Ostersonntag die Schlacht losbricht und die Römer aus dem Land getrieben werden, um jetzt die damalige Situation und so. Und heute gäbe es ja auch so genügend Gründe zu erwarten, dass jetzt mal so ein Blitz vom Himmel fällt und aufgeräumt wird, ja. Und stattdessen ist das aber so eine leise Geschichte und die richtet sich an die einzelne Person. Und du kannst halt sagen, ja, nett, betrifft mich aber nicht, aber du kannst es einfach auch für dich ganz persönlich nehmen.
Ja.
Und das ist halt diese stille Geschichte, diese stille Wendung, die man nicht erwartet hätte. Also klar ist es natürlich was Besonderes schon mal, wenn ein Mensch, der tot war, aufersteht, aber halt so einfach, es hat was Stilles. Er zeigt sich dann seinen Verbündeten, die es auch nicht glauben können. Und das hat sowas, diese Begebenheit mit den Emmaus-Jüngern, das hat sowas Unspektakuläres. Die gehen da und plötzlich kommt halt noch ein Dritter dazu und dann quatschen sie und sie merken gar nicht, mit wem sie da durch die Lande ziehen. Und das ist was Faszinierendes.
Das ist nicht schlecht, die stille Wende, die dann kommt. Und da, ja, also ich glaube, da ertappt man sich ja immer wieder, ne? Also an den ganzen Krisen heutzutage denkt man, wenn man doch, so, da ist ja die Hauptkritik, die flapsige, ey, wenn ihr doch alle glaubt, was macht euer Gott da eigentlich? Der könnte doch mal hier auf den Kacke hauen und sagen, jetzt ist Schluss mit dem Scheiß. Und das ist ja, und genau das ist ja nicht gemeint. Und das finde ich so, das ist wirklich abgefahren. Die Paradoxie in der Sache ist, du wirst ja nicht gerettet, indem dich jemand da sagt, jetzt ist Schluss mit dem Scheiß, sondern sagt jemand, adressiert an dich, hör ich doch mal in dich rein. Überleg doch noch mal genau, warum sind wir eigentlich hier? Entflamm doch noch mal dieses Gefühl von Hoffnung und Nächstenliebe. Und ich versuche dir das jetzt mal zu vermitteln. Also ich glaube, das ist so verrückt bei dem ganzen Thema, weil das dann wiederum die Rettung sein soll. Also ich soll in mich reinhorchen, ich soll dann plötzlich Nächstenliebe ausüben, ich soll Menschen dafür begeistern, dass sie es auch tun. Und damit retten wir die Welt, anstatt zu sagen, jetzt ist Schluss mit dem Krieg. Und das, glaube ich, ist so kontraintuitiv, würde ich sagen. Das macht es so ein bisschen knifflig bei dem Thema, oder? Also ich finde es jetzt nicht intuitiv, muss ich sagen. Wenn jetzt immer die Scheibe einschlägt, sagst du auch nicht, jetzt mal hier, wenn ich rein, dann sagst du ja mal Schluss mit dem Scheiß. Weißt du, so.
Ja, und das ist, finde ich, das ist halt so dieser Bruch, also so aus unserer Action-Verwöhntheit wird man ja halt einfach so diesen großen Gegenschlag erwarten. Genau. Aber was bringt das? Der Gegenschlag hinterlässt ja dann auch wieder Scherben und eine Gruppe, die auf der anderen Seite steht und möglicherweise nicht zufrieden ist. Aber so dieser Frieden, nach dem eigentlich alle letzten Endes streben, der ist dann damit nicht erreicht. Und das ist halt mir fällt kein anderes Wort ein, das Pfiffige an dieser Begebenheit. Es ist so kontraintuitiv. Und trotzdem genau das, was dann nachher dafür gesorgt hat, dass diese ganze Idee so eine Tragweite hat und sich seit so langer Zeit hält.
Ja. Also ich finde es sehr intuitiv auf einer ganz anderen Ebene. Ich bin gerade beschäftigt mit unfassbar vielen Trauergesprächen. Mhm. Wir hatten 14 Tage einigermaßen Ruhe und jetzt sterben Menschen gerade. Wirklich, es ist überraschend. Und eine kleine logistische Herausforderung. Mhm. Und so habe ich gerade mit unterschiedlichsten Trauernden zu tun. Unter anderem war ich bei einer Krankensalbung. Das war wirklich wie eine letzte Ölung. Da der Mann, der dürfte inzwischen schon verschieden sein. Ich hatte Rufbereitschaft und war im Krankenhaus. Und ich dachte, es war 19 Uhr nach einer Abendmesse, ja, wurde ich hingerufen, dass ich mit dem Sterbenden alleine bin und wurde überrascht. Die hatten über meine Messe die Familie zusammengerufen. Die sind gekommen. Und ich hatte mit der Ehefrau, die saß da neben ihrem Gatten, Kinder und Enkelkinder. Ich glaube 12 Personen in diesem Krankenzimmer auf der Intensivstation. Und die Ehefrau, nach 65 Jahren Ehe, ein wacher Blick, ein starkes Persönchen, schon ein bisschen so in sich versunken, aber wache Augen. Und die hatte einen lächelnden Blick, der mich beeindruckt hat. Also ganz viel Stärke. Ich konnte mit ihr, ich hatte nur einen kurzen Moment, ich war vielleicht 25 Minuten da, wir haben einen kleinen Wortgottesdienst gefeiert mit der Krankensalbung. Und die Enkel, die jüngste Generation, oh, da waren viele Tränen. Also ich habe dem Sterbenden die Hände aufgelegt, es war ein Moment Stille und es war ein großes Schluchzen im Raum. Aber die Ehefrau neben mir saß da, neben ihrem Mann, mit einer großen Gesammeltheit und sie sprach von, nee, wir hatten auch viele gute Zeiten. Das klingt auch durch, dass da natürlich nicht nur gute Zeiten waren, ne? Mhm. Und die werden sich auch gekebbelt haben, ey, 65 Jahre Ehe. Heidenei. Ja. Aber dieser Glaube, dieses Wissen, dass dieses Auferstehungsmomentum jedem, der da vertraut, zugesprochen ist, das hat sie in eine Gelassenheit, zu einer Gelassenheit befähigt, die mich ergriffen hat. Mhm. Also ich war beschenkt in diesem Moment an diesem Krankenbett durch den Glauben der Frau, obwohl wir wenig über ihren Glauben, also es gab kurzen Kontakt über die Beziehung, die die geführt haben, dann war sie auch froh über die Familie, die anwesend war, aber es war schon der Glaube, der sie trug. Als wir zusammen gebetet haben, das Vaterunser, ich kann das gar nicht beschreiben, was ich eigentlich sagen will, wie sie betete, das war mit einer Sicherheit, die ich mir manchmal erstmal mühsam ansammeln muss, bevor ich vorbete. Ja,
großartig. Wahnsinn, ja. Also ja, ich verstehe, was du meinst mit dem Intuitiv. und das ist auch, das ist verständlich, wenn man jetzt, und was wir mit kontraintuitiv gemeint haben, ist so dieses, wenn man den Augenschein, nach dem Augenschein geht und sich die Sache anschaut auf den Straßen, in den Gesellschaften und so weiter, dann kommt Hoffnung und Liebe und Zuversicht, wie du, Wolfgang, schon gesagt hast, leise daher. Du siehst es nicht. Es ist unspektakulär, so wie du von der Frau beschreibst. Du musst da schon hinschauen. Und du musst vor allem auch erkennen, dass es in dem Moment so ist. Und ich glaube, das ist der große, das ist dieser Code. Das ist dieser wahnsinnige Code, den du brauchst, um das Verständnis zu entwickeln. Boah, da hinten ist einer, der ruht in sich, der ist friedlich. Und ich bin jetzt auch so. Und der strahlt das auf mich aus. Und das muss, und diese Empfängnis muss man ja haben. Das ist ja nicht irgendwie, kommt ja nicht selbstverständlich. Man kann ja auch Blockadehaltung abwehren können. Und das meine ich mit kontraintuitiv. Also in schwierigen Situationen nicht darauf zu reagieren, direkt auszuteilen, sondern in dem Moment eben diese Ruhe zu bewahren. Und das finde ich nicht, das finde ich schon schwer. Das muss ich sagen, würde ich jetzt nicht sagen, kommt mir nicht intuitiv aus der Hand.
Ich würde sagen, das ist Impulskontrolle oder eben nicht. Also es ist schon die Intuition. Ich glaube, es ist im Gegenteil, es ist Intuition, darauf zu bauen. Wir sind soziale Wesen und zu wissen, der Intuition zu vertrauen, dass der Kompromiss mich weiterbringt als der Konflikt oder die Gewalt, womöglich. Nicht der Konflikt, die Gewalt. Das ist doch eine Intuition.
Absolut. Und in den aktuellen Geschehnissen geht das halt oft ein bisschen unter, weil du nennst es Impulskontrolle, weil diese Impulskontrolle dann oftmals nicht vorhanden ist. Also wenn wieder mal irgend so ein Mist passiert, den wir aus den Medien mitkriegen, ein Krieg, ein Anschlag, ein was auch immer, dann ist ja so die erste Reaktion, oh, da muss was dagegen geschehen. Und das ist so, da mangelt's mir oft an der Impulskontrolle in dem Moment, wo ich dann denke, boah, draufhauen. Und aber genau das ist ja das, was in dem gleichen Moment eigentlich verurteilt wird, nämlich die mangelnde Impulskontrolle der anderen wird dadurch verurteilt, dass ich mich selbst fragen muss, naja, reagiere ich nicht jetzt genau so? Mhm. Und das ist insofern, ja, muss ich dir zustimmen, ist es eigentlich sehr intuitiv.
Und jetzt kommt der wichtige Punkt, da hatten wir auch schon mal einen Podcast-Folge, ich weiß nicht mehr, welche das war, wo wir darüber gesprochen haben, dass die Barmherzigkeit und auch die Toleranz und alles seine Grenzen hat. Also ich glaube, es gibt immer einen bestimmten Moment, da musst du Grenzen ziehen, ne? Weil das klingt ja gerade so, als würde man sagen, da kommt jetzt ein Anschlag und ich sitze da grinsend und denke mir, alles klar, ich wärme jetzt mal mein Herz auf. Das ist es ja nicht, ne? Also man muss ja am Ende auch sagen, also alles hat ja auch seine Grenzen, wo man auch entsprechend mit Impuls reagieren darf.
Und wir machen Werbung für Zivilcourage. An dem Punkt waren wir.
Ja, richtig. Genau. Also das heißt, irgendwo ist da auch wieder so ein, weißt du, du kannst, und Jesus hat ja auch echt mal ziemlich deutlich gemacht, dass er, was er von den Pharisäern hält. Der ist mal durch den Tempel durchgerannt und hat mal echt mal wüstet. Ist ja nicht so, dass er da gestanden hat und gesagt hat, alles heile, meine Freunde, sondern der ist mal richtig durchgeratzt. Also deswegen, auch er hat Impuls gehabt, ne, und nicht unter Kontrolle.
Ja, aber ich glaube, der Kompass dafür ist, wozu?
Genau.
Wozu? Ich glaub, das ist der Punkt. Interveniere ich? Wozu gehe ich rein in einen
und warum vor allem, ne?
Ja, also Nicht warum, 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 weil ich mich gerade stark fühle. Ich frage nach der Zielrichtung. Wozu? Ja, okay. Also ja. Nicht warum, ja. Sondern wozu? Was ist das Ziel? Warum gehe ich rein? Das sollte ich mir, diese Frage, bevor ich, also das ist so ein kleines Stopp, ein kleines Innehalten, einmal einatmen oder, darüber sprach ich beim letzten Mal, eine Nacht drüber schlafen.
Ja.
Das geht jetzt in öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn ich nach Zivilcourage frage, manchmal muss ich einfach die 112 wählen oder schnell und so fort. Aber schaffe ich das? Also oft habe ich ganz kurz eine Risikoabwägung doch gemacht und mich dann doch gefragt, wozu gehe ich jetzt in dieses Risiko? Und das finde ich wichtig. Das finde ich auch wichtig. Antworte ich auf irgendwelche Mails oder auf irgendwelche Hate-Speech-Kommentare, antworte ich oder antworte ich nicht? Wozu? Warum gehe ich rein? Also nicht warum, sondern wozu gehe ich rein?
Das stimmt.
Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Oft gibt es ja so Aufreger, irgendwas, was man auf LinkedIn liest oder irgendwas, was im Alltag passiert ist und wo man sich dann genötigt fühlt oder wo ich mich genötigt fühle, da muss ich jetzt was dazu schreiben. Und ich bin dann auch in der Lage, das sehr pointiert zu tun, also so, dass es nicht einfach nur plump wirkt, aber trotzdem im Endeffekt eigentlich schreibe ich mir was von der Seele und versuche, einen anderen zu treffen. Also insofern schon eine verletzende Absicht, aber wenn ich es schaffe, mich dann rauszunehmen und zu sagen, so, jetzt reagierst du mal nicht ad hoc da drauf und schlaf mal eine Nacht darüber, dann fallen mir am nächsten Tag schon auch gute Gründe ein, warum die oder der andere genau so reagiert haben oder das gemacht haben oder warum ich mir zumindest, wenn ich jetzt in gleicher Manier zurückschlage, keinen Gefallen tue und eigentlich niemandem Gefallen tue, sondern eigentlich nur die Stimmung weiter anheizt.
Absolut. Und ich will an der Stelle noch mal kurz Blumen an dich reichen, Wolfgang. Und zwar, wenn jemand rhetorisch entwaffnen kann und sehr gut kommunizieren kann, auf eine Art und Weise, dass das Gegenüber sich denkt, Himmel, Herrgott, das macht gute Laune, dann ist es Wolfgang. Es ist unglaublich, in welchen Situationen, auch in internen Kommunikationswegen, in Arbeit und Nichtarbeit, wie auf eine Art und Weise du entwaffnen kannst durch deine Sprache. Das ist unglaublich. Und das trifft genau das. Das trifft genau das. Das trifft diesen Moment der Impulskontrolle zu sagen, nein, ich hau dir jetzt nicht einen um die Ohren, sondern ich schaffe es trotzdem, Kritik zu üben, in einer Art und Weise, dass man am Ende sich dann auch noch geschmeichelt fühlt. Unglaublich.
Ich danke dir, Clemens.
Ein Charisma. So.
Es will mir nicht immer gelingen, aber manchmal.
Zu blödsinnigen. Wolfgang, bei den ganzen Blumen und so. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du heute dabei warst. Das war mir mal sehr wichtig, weil du ja auch mit in der Glaubensdenker-Redaktion, so nennen wir sie mal, mit da drin bist. Du hast auf LinkedIn bei uns unsere Präsenz entstehen lassen. Da sind wir jetzt auch. Also wenn jemand auf LinkedIn ist, kann er auch Glaubensdenker folgen. Und wir versuchen jetzt mehr und mehr dort in Storytelling zu kommen. Und Wolfgang hat gesagt, hey, da will ich unterstützen. Das mache ich mit. Das finde ich cool. Und das finden wir total cool, weil das eben auch
sehr cool.
Unseren Kanal so ein bisschen belebt. Und es macht ja auch tierisch Spaß mit dir insofern. Danke, dass du jetzt heute mal dabei warst.
Ja, es ist mir eine große Ehre. Ich danke euch, dass ihr mich mit reingeholt habt. Und ich finde das Glaubensdenker-Projekt großartig und freue mich, dass ich das mit unterstützen darf.
Wolfgang, hoffentlich nicht zum letzten Mal hier am Mikrofon. Genau.
Immer wieder gerne. Wenn ihr mich einladet, komme ich.
Ansonsten wünsche ich euch beiden, erholt euch gut, gute Besserung und Jan, stehe das durch.
Gesegnete Kar- und Ostertage.
Genau.
Danke ebenso.
Frohe Ostern.
Danke.
Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.